Okay, fangen wir an. Das Interesse an den Skandalen, die wöchentlich durch die Zeitungen gehen, welcher Politiker wieder seinen Doktorhut einbüßt, das scheint deutlich größer zu sein als das Interesse daran, sich mal darüber Rechenschaft abzulegen, warum diese Skandale eigentlich in unserer aufgeklärten Demokratie so ein nachhaltiges Interesse finden und was sie eigentlich leisten in diesem Betrieb. Es vergeht ja wirklich keine Woche, ohne dass man in der Zeitung oder im Fernsehen erfährt, dass wieder ein Prominenter beim Plagiat erwischt wird. Erst war es Gutenberg, der seine Doktorarbeit plagiiert hat, dann Katsimakakis und die Frau Koch-Merin von der FDP und der Herr Altusmann von der CDU, und diese Kette reißt nicht ab. Und daran knüpft sich ein großes Interesse in der Medienlandschaft, und das erschöpft sich durchaus nicht in Argwohn und Verurteilung, sondern insbesondere bei der Person Gutenberg, die den Auftakt gemacht hat in dieser Reihe, hat sich ja auch Trauer, Verzweiflung eingemischt in diesen Skandal. Da wurde ja die Frage aufgeworfen, ob nicht der Herzog Gutenberg eine geborene Führungsbegabung ist, die jetzt der Politik womöglich verloren geht, ob nicht seine edle Herkunft, seine akademische Bildung sehr für ihn sprechen und erst recht der Umstand, dass ein Mensch mit diesem Hintergrund zugleich in jedem Bierzelt zu Hause ist. Man hat erfahren, dass der Mann nicht nur Beethoven schätzt und liebt, sondern auch Deep Purple. Da hat er sich zum Abschied als Verteidigungsminister von Deep Purple einen Song vorspielen lassen. Also eine Fraktion hält diese Figur aufgrund seiner Biografie, seiner charakterlichen Eigenarten, auch aufgrund einer hübschen Frau und einer präsentablen Familie, eigentlich für eine Glanzbesetzung deutscher Politik, und fragt sich, ob das nicht ein Riesenverlust ist, dass der bloß, weil er betrogen hat bei seiner Dissertation, der Politik verloren geht. Und die andere Fraktion, die mischt Zweifel in dieses Lob und ist sich unsicher, ob der am Ende doch bloß so ein gegelter Windbeutel ist, ein Selbstdarsteller ohne jede Substanz. Das sind Fragen, die das Interesse eines großen Publikums erregen, eines viel größeren Publikums, als das wir hier heute Abend versammeln konnten. Und diese Fragen gelten überhaupt nicht als abwegig. Die sind auch nicht nur ein Medienknüller, sondern diese Fragen entscheiden sogar über politische Karrieren. Das ist zunächst einmal merkwürdig, denn der Beruf eines Politikers besteht ja darin, dass er ein gewählter Gewalthaber ist. Eine Figur, die an den Schaltstellen der Macht sitzt, wenn man hoch genug aufgestiegen ist auf der politischen Karriereleiter. Das sind Figuren, die beschließen mit ihren Mehrheiten darüber, wie hoch die Rente der alten Leute ausfällt, ob Deutschland mit oder ohne AKWs seinen Strom produziert. Die beschließen verbindlich, wie viel Mehrwertsteuer wir mit jedem Glas Bier oder Mineralwasser zahlen, erlassen also verbindliche Regeln für den ganzen Rest der Welt. Und deswegen ist es merkwürdig, dass eigentlich die größte Leidenschaft des Wahlvolkes, des Publikums, nicht da aufkeimt, wo mal betrachtet wird, was diese Leute eigentlich für ein politisches Handwerk ausüben und was sie beschließen, was ihre Taten eigentlich bedeuten für die Lebenslage eines jeden. Sondern die größte Leidenschaft kommt da auf, wo man sich den Eigenarten des Personals, seinen Befindlichkeiten, vielleicht sogar dem Familien- und Sexualleben, den Hobbys, den Freizeitvergnügungen zuwendet. Und das ist überhaupt nicht nur auf den Herrn zu Gutenberg beschränkt, auch überhaupt nicht nur auf die akademische Karriere. Zeitungen können Wochenendbeilagen mit der Frage füllen, ob die Ehe von CSU-Chef Seehofer eigentlich sein uneheliches Kind aushält, ob Sarah Wagenknecht wirklich eine amoröse Beziehung hat zu Oskar Lafontaine oder nicht. Kurzum, ein erster Fingerzeig meinerseits, das Unwichtigste wird zum Wichtigsten erklärt. Nicht das, was diese Leute in ihrem Amt an Taten abliefern und für den Rest beschließen, sondern die Befindlichkeit und das Private der Figuren, die diese Herrschaft ausüben, das rückt in den Mittelpunkt der Betrachtung. So wird sogar die Politik beurteilt, ob sie als gut oder schlecht befunden wird. Und das ist gar nicht die Verirrung einzelner Wähler, vielleicht solcher Wähler, die die Zeitung mit den dicken, fetten Buchstaben lesen, sondern das wird von allen Medien und auch von allen Parteien gepflegt, inszeniert und finanziert. Einmal in der Woche sieht man im Fernsehen Politiker eingereiht auf einer Sympathieskala, das Politbarometer. Wer hat sich im Volk welche Plus- oder Minuspunkte, welche Sympathiewerte zugezogen? Das wird nicht nur berichtet als quasi Resultat gelaufener Politik, das wird auch als Instrument von politischen Parteien eingesetzt, um eigenes politisches Personal in Wahlen gut zu positionieren. Man pflegt das Image. So ein Benehmen, das können aufgeklärte Demokraten an missliebigen Systemen, die sie nicht mögen, die sie verachten, als Personenkult kritisieren. Wenn zum Beispiel berichtet wird, dass sich die Bevölkerung in Libyen an einem Gaddafi ergötzt und in sein Beduinenzelt schaut und zuguckt, wie er sich mit seinen Bauchtanzgruppen umgibt, dass ihm deswegen die Herzen der Bevölkerung zufliegen, dann gilt sowas als abartiger Personenkult. Dass man einer Figur die Herrschaft ausübt, in diesem Fall wird sie auch noch negativ belegt mit dem Begriff Diktator, dass man einer solchen Figur überhaupt mit Zu- oder Abneigung, eben mit Emotionen und Gefühl begegnet, das gilt als unaufgeklärt. Die Demokratie hat von sich die Auffassung, so ein Gebaren, das passt nicht zu einem aufgeklärten, modernen Staatsbürger, der als Volk der wahre Souverän ist und der sich in Wahlen mit Politikern gewissermaßen sein Servicepersonal bestellt und es für sich arbeiten lässt. Das ist die Selbstinterpretation der Demokratie. So denkt sie über sich, dass sie über so einen Personenkult mit ihrer Aufgeklärtheit hinweg ist. Die Wahrheit der Demokratie ist es nicht, wie man ausweislich der täglich breitgetretenen Skandale des politischen Personals sieht. Da passt die Selbstdarstellung der Personen, Zu- und Abneigung ihnen gegenüber, Personenkult eben, sehr in die politische Landschaft. Und warum das so ist in einer Staatsform, in einer Herrschaftstechnik, in einer demokratischen, warum das so ist und was das leistet, das möchte ich im Folgenden mit ein paar Argumenten beleuchten. Und die habe ich in zwei Kapitel gegliedert. Im ersten Kapitel mache ich ein paar Anmerkungen über die politischen Grundlagen dieses Personenkults, über die demokratische Art von Herrschaft, auf der so etwas blüht und gedeiht. Und in einem zweiten Kapitel will ich den Blick richten auf die Frage, wie die politischen Figuren ihre Selbstdarstellung organisieren, wie sie sich inszenieren und was sie damit leisten für die Willensbildung des Volkes, wie sie auf diese Weise das Volk hinter sich bringen.